Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich bin sehr dankbar, dass gestern so viele hier waren. Darf ich mal fragen, wer ist denn gestern nicht hier gewesen? Ja, dann begrüße ich die nochmal besonders und hoffe, dass Sie schnell hineinkommen. Denn gestern Abend, das war ja gewissermaßen ein Umreißen des gesamten Themas, war nicht wenig, aber Sie sind gefolgt gestern Abend, herzlichen Dank. Das Gesamtthema ist ja der Kampf um Jerusalem. Und gestern Abend eben diese Einführung Israel, Islam, gibt es eine Lösung. Wir suchten die Wurzeln im Kampf, um Jerusalem zu erkennen. Und das ist auch wichtig, dass wir wissen, was steckt denn eigentlich dahinter, was ist eigentlich das Ziel. Von daher die Frage, wie kann es überhaupt zur Lösung kommen? Das Thema Israels ist so umstritten wie keins sonst in der Welt. Was ist Israel? Und das ist heute Morgen das Thema, was und wer ist Israel? Michail Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion, war nach der Wende selbst mit seiner Frau Reissa in Israel. Hat sich das genau angeschaut und war erstaunt. Er hat ein Treffen gehabt mit den Juden aus der Sowjetunion, den er verholfen hat, nach vielen Verfolgungen der Juden in der Sowjetunion, da wieder rauszukommen und in ihr Land zurückzukehren, nach Israel. Er hat sie beglückwünscht, dass sie nun endlich in ihrem Land, in ihrer Heimat seien. Er verschwieg auch nicht, dass der Antisemitismus in der Sowjetunion, in diesem Land nicht überwunden sei, sondern weiter wirke. Gorbatschow. Da wurde er später gefragt, welchen Eindruck hatten Sie denn? Da hat er gesagt, es ist kein Vergleich möglich. Es ist ein anderes Land, es ist ein anderes Volk. Und schließlich sagt er mit etwas Zögern, das muss wohl mit Gott zu tun haben. Das muss wohl mit Gott zu tun haben. Und nur da beginnt das Begreifen, das Verständnis dafür, was eigentlich im Nahen Osten sich vollzieht. Von daher ist das Thema natürlich so ungeheuer emotional geladen, wenn es denn mit Gott zu tun hat. Und die drei Religionen, die da im Streit miteinander liegen, könnte man sagen, wenn man den Hintergrund sieht, der mit Gott zu tun hat, also Judentum, Christentum, Islam, so sagt man, haben doch eigentlich ein und denselben Gott. Dem könnten wir zustimmen, denn es gibt doch nur einen Gott und der ist doch in sich selbst und immer derselbe. Aber das sagen alle drei. Und irgendwie führen sie alle drei auch sich zurück auf Abraham. Auch und gerade der Islam. Und ich habe sie in meinem Forum im Internet, in meiner Homepage und stehe da ständig im Gespräch mit Muslimen. Und Abraham spielt dabei eine Rolle. Und der Koran, eben die Bibel des Islam, hat sehr oft Abraham zitiert. Und wendet sich immer wieder auch an die Leute der Schrift, die schon vor dem Koran da ja war, nämlich Altes Testament, Neues Testament, Bibel der Juden, Bibel der Christen. Und so ein Blick auf Abraham. Ich lese. Der Koran, Sure 3 und die Verse 58 folgende. O Volk der Schrift, gemeint sind die Juden, gemeint sind die Christen. Warum streitet ihr über Abraham, wo die Tora doch, Altes Testament könnte man sagen, und das Evangelium, Neues Testament, erst nach ihm, nach Abraham, entstanden sind? Habt ihr denn keinen Verstand, ihr Leute der Schrift? Streitet doch über das, wovon ihr Wissen habt. Weshalb aber streitet über das, wovon ihr kein Wissen habt? Allah weiß, ihr aber wisst nichts. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Im Blick auf Abraham, Vers 60, merken Sie sich das einmal, schaffen Sie sich den Koran an, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Eine gute Übersetzung allerdings. Ich habe die Reklamausgabe. Und da ist es, die Sure 3, Vers 60. Abraham war weder Jude noch Christ. Vielmehr war er lauteren Glaubens. Er war Muslim. Und Sie verstehen Abraham als den Vater der Muslime. Was er ja in einer gewissen Hinsicht auch ist, wenn man die Geschichte sieht, die Familiengeschichte, dass der Erstgeborene Abrahams ja Ismael war und auf ihn hin ist die ganze Geschichte des Islam zu verstehen. So verstehen Sie sich als Kinder Abrahams, die Muslime. Abraham war Muslim. Und er war keiner derer, die Gott, die Allah Gefährten beigeben. Das ist die Sünde der Christen, dass sie Gott dem lebendigen und wahren Gefährten beigeben, nämlich einen Sohn und den Heiligen Geist. Bei mir in diesem Gesprächsforum kommt das immer wieder vor. Die Beigabe. Jesus ist hochgeschätzt im Koran. Ich könnte Ihnen eine ganze Reihe Verse aus verschiedenen Suren vorlesen, wo diese Hochschätzung Jesu zum Ausdruck kommt. Auch in der Gegenwart. Da ist vor einiger Zeit in England ein Film gedreht worden, ein ganz blasphemischer Film gegen Jesus. Das gibt es ja heute. Und er war schon fertig. Der sollte aufgeführt werden. Und kein Christ hat sich irgendwie gemeldet. Aber der Zentralrat der Juden in England ist vorstellig geworden bei der Regierung. Sie verbeten sich das, eine solche Diskriminierung blasphemischer Art ihres Jesus hier öffentlich dem Publikum vorzuführen. Dann hat die Regierung tatsächlich reagiert und der Film ist verboten worden. Von christlicher Seite überhaupt kein Einspruch. Jesus ist hochgeschätzt, aber er darf nicht der Gefährte Allahs sein. Also auf der Stufe Allahs stehen. Unter ihm einer der hervorragendsten Propheten. Das heißt an einer Stelle, er ist Allah besonders nahe. Das heißt so noch nicht einmal von Mohammed. Aber entscheidend ist, dass dieser Jesus Mohammed vorausgesagt hat. So wie Jesus in den Kapiteln 14 bis 16 im Johannesevangelium gesagt hat, nach mir kommt jemand, den werdet ihr dann hören und empfangen. Und er wird euch in die Wahrheit einleiten. Er wird euch alles über mich sagen, dass ihr es verstehen könnt. Und da steht an bestimmter Stelle, wo Jesus auf den kommenden Paraklet, den Tröster, den Heiligen Geist hinweist, Mohammed, der Kommende. Das ist die Aufgabe von Jesus im Koran. Hochgeschätzt, Wundertäter, gar keine Zweifel, ist von einer Jungfrau geboren. Allah hat ihn irgendwie geschaffen durch eine Frau, aber nicht der Gefährte Allahs, nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hier ist der Punkt. Das ist die Unterscheidung. Aber sie führen sich auf Allah zurück. Deshalb heißt es hier, dass Allah eben in Abraham auch diesen hervorragenden Propheten hat. Gewissermaßen nicht nur der Anfang. Adam ist schon der allererste Prophet. Und der war schon Muslim, können Sie auch lesen. Überhaupt, die Menschen sind eigentlich geschaffen worden im Sinne des Islam. Wenn sie abgefallen sind, dann müssen sie wieder zurückgeholt werden. Das ist die Sicht eines überzeugten Muslims. Das gibt ihm auch die Autorität, das gibt ihm die Legitimation, von daher alles andere zu beurteilen. Was sagt die Schrift? Entschuldigen Sie diese Reihenfolge, dass ich erstmal den Koran lese und jetzt auch zur Heiligen Schrift komme. Aber es ist die Auseinandersetzung des Islam mit dem Christentum, mit dem Judentum. Und diese Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende. Deshalb ist der Kampf da. Der Kampf um Jerusalem. Denn Jerusalem steht für Israel. Ist gar nicht zu trennen. Auch das geht ja weit zurück. Jerusalem ist schon zur Zeit Abrahams erwähnt. Da kommt ja dieser Melchisedek. Und Abraham hat Begegnung mit ihm. Und da wird der Bund nochmal bestätigt, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und was heißt es von Abraham? 1. Mose 12. Das ist entscheidend in der Schrift, was von Abraham gesagt wird und zieht sich durch das ganze Alte Testament, was ich Ihnen jetzt vorlese, und wird im Neuen Testament aufgenommen. Und das lese ich Ihnen gleich auch noch. Also 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Damals war Abraham alleine. Gott hat also nicht etwa die Nationen sich angeschaut und dann eine Nation sich erwählt. Israel, die war noch gar nicht da, sondern es war erstmal dieser eine Mann da. Und den hat Gott herausgenommen und den hat Gott erwählt und will aus ihm ein Volk machen. Eben das Volk der Juden, das Volk Israel. Und zwar eine große Nation. Und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Diese Verheißung ist geblieben. Unter dieser Verheißung ist fortan Abraham angetreten und ist seinen Weg gegangen. Da war noch überhaupt nichts zu sehen. Er bekam gar keinen Sohn. Die Sarah war schließlich nicht mehr gebärfähig. Ob er noch bezeugungsfähig war, weiß ich nicht. Aber die Sarah hat nachgeholfen. Die Frau meint es ja immer gut. Und hat also eine Magd von Ägypten mitgenommen und sagt: Hier, nimm sie, denn wir brauchen ein Nachkommen. Die Verheißung Gottes muss in Erfüllung gehen. Ja, dann war der Ismael da. Und damit war es da, was wir heute noch erleben. Aber Gott sagt ausdrücklich: Er soll leben. Ich will ihn segnen. Gott hat damals den Ismael gesegnet und hat ihm viel Land versprochen. Das hat er auch bekommen. Und er sollte ein Segen sein in diesem Land. Das bleibt. Das möchte ich den Palästinensern und Arabern sagen. Da ist der Segen Gottes ausgesprochen. Ihr sollt leben, ihr sollt noch Land haben. Aber der Sohn der Verheißung war es nicht. Sondern Abraham war seine rechtmäßige Frau. Und dann kam, und das ist das Wunder der Schaffung Israels, dass Abraham eben doch einen Sohn bekam mit der Sarah nach der Verheißung, Sohn der Verheißung. Und dann eben der Nächste, Wiese, Jakob, das waren gleich Zwillinge, aber der Jakob war schlau und ist seinem Bruder zuvor weggekommen. Aber das war ja die Schleue, der Trick. Und man sagt ja, das haben die Juden nicht verloren, diese Trickhaftigkeit. Ist auch wahr, aber was steckt dahinter? Und Sie wissen, Jakob musste schließlich vor seinem Zwillingsbruder Esau fliehen. Wohin? Ja, wohin? Das war die Frage. Da kommt er an den Fluss. Und dann ringt er mit Gott, dieser Nachkomme nach der Verheißung von Abraham. Da ringt er mit Gott am Jabbok. Und was geschieht? Er sagt ganz eindeutig, Herr, du segnest mich denn. Jakob merkte, er hatte sich den Segen gewissermaßen erlogen. Erlogen, der schlaue Jakob, die Sünde Israels, wie es einmal seid, heißt, wovon sie befreit werden müssen. Und er merkte, ich kann aber ohne den Segen Gottes nicht. Und da hat er gerungen mit Gott um den Segen, dass Gott ihn doch noch segnet. Herr, es sei denn, du segnest mich denn. Sonst kann ich nicht weitermachen. Das ist Israel. Und dann hat Gott ihm die Hüfte verrenkt, also seine männliche Kraft, auf die er selbst setzte. Und nun war er der Hinkende. Und da sagt bei uns Shalom Eschrin so schön, und seitdem hinkt Israel durch die Weltgeschichte, aber hat den Segen. Nämlich den Segen, der Abraham verheißen ist. Aber der Segen ist ja nicht nur für Abraham, sondern für den Nachkommen. Das sehen Sie jetzt bei Jakob. Und er hatte dann 12 Söhne, und dann sind die schon die 12 Stämme Israels in Sicht. Und sie sind dann auch da. Und in Ägypten wachsen sie, wachsen sie, wachsen sie. Und wie das so ist, die dürfen nicht weiter wachsen. Ja, was macht man dann? Dann setzt man sie aus. Was tut man heute, wenn man etwas nicht haben will, an Nachkommen? Man setzt sie aus und ihr wisst, was geschehen ist. Dass Gott sie dann durch Mose herausgerettet hat, in die Wüste geführt, mit ihnen weiter Geschichte gemacht hat. Sie vorzubereiten für das Land, das hier dem Abraham verheißen worden ist. Heißt nachher ganz Kanaan, sollst du bekommen als dein Land. Das ist das heutige Palästina, wie man es dann lange Jahre genannt hat und auf der anderen Seite auch heute noch nennt, also Israel. Sehen Sie, und Gott hat sie in dieses Land hineingebracht. Sie wollen ja gar nicht rein. Sie stehen da am Jordan, wollen nicht rein, haben Angst. Die Kundschaft hatten sie noch tüchtig belogen, damals schon, und sie hatten Angst, sie wollten nicht rein. Das stimmt nicht, wenn man Israel vorwirft, sie sei imperialistisch. Es hat nie in der Geschichte imperialistische Züge aufgewiesen, von sich aus irgendwie Land zu erobern und zu besiedeln. Das stimmt nicht. Damals schon am Jordan wollten sie nicht rein. Aber Gott hat sie reingebracht und nun sollten sie das Land besiedeln. Das war der Auftrag Gottes und das haben sie auch getan. Und da geht die Geschichte ja weiter. Also Abraham ist der Vater Israels auf diese Weise und bleibt es auch mit der Verheißung, die er bekommen hat. Das ist der Abrahamsbund. Und was ist denn nun mit den Christen? Schlagen wir auf, im Neuen Testament ist Abraham nicht vergessen und ist der Bund mit Abraham nicht vergessen. Der bleibt, er wird nochmal besonders bestätigt im Römerbrief, in den Kapiteln, die von Israel handeln, Römer 9 bis 11, dass diese Verheißung, dass dieser Bund bleibt. Gott bleibt bei seinem Bund, wenn auch Israel diesen Bund immer wieder gebrochen hat. Das ist die Treue Gottes. Die können Sie an Israel erkennen. Und da ist es dann im Galaterbrief, im Römerbrief ähnlich, die Beziehung, die wir als Christen zu Abraham haben. Und Sie merken, die Muslime fühlen sich zurück auf Abraham, Israel fühlt sich zurück auf Abraham, wir Christen auch. Da heißt es in Galater Kapitel 3. Ebenso wie Abraham Gott glaubte, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist das Besondere an Abraham, dass er Gott hörte, den Ruf Gottes hörte und diesem Ruf gehorsam war. Wider allen Schein. Es gibt ein schönes Lied. Ich glaube wider allen Schein. Könnt ihr das? Wie heißt das? Ja. Das könnt ihr gleich mal singen. Ja. Also, ich glaube wider allen Schein. Das ist Glaube. Wenn ihr es seht, braucht das nicht glauben. Nein, nein. Glaube wider allen Schein. Und das finden wir bei Abraham. Deshalb ist er unser Vater im Glauben. Und nehmen ihn auch die Muslime in Anspruch als ihren Vater. In der Weise, wie ich es eben gelesen habe. Wobei sie die Leute aus der Schrift, also die Juden und die Christen belehren, dass die inzwischen einen falschen Bezug auf Abraham haben. Versteht ihr? Indem sie Gott beigeben, Jesus und den Heiligen Geist und so weiter. Sie sind nicht mehr in dem Glauben von Abraham, sie sind abgewichen und von dieser Sünde müssen sie weg sich kehren. Das ist die Buße, die der Islam von den Juden und von den Christen fordert. Sonst sehen sie sich mit uns in vielem eins. Da heißt es denn weiter, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, denn das Gesetz sagt, ja, wenn ihr das nicht tut und das nicht tut, dann seid ihr verflucht. Dann wird ihr auch nicht zum Leben kommen, denn das Gesetz ist uns gegeben zum Leben. Die Gebote Gottes sind und bleiben gut, sind und bleiben auch so bestehen und es bleibt dabei, wer die Gesetze übertritt, der ist verflucht. Der kommt damit nicht ins Leben, der geht verloren, es sei denn, er bekennt es und es wird ihm vergeben, dann, ja, kann er leben. Und so hat uns Christus ebenso einen Sohn aus Abraham, das Heil kommt aus den Juden, der Heiland Jesus ist aus den Juden. Ich sagte gestern, das war der Satz, der im Dritten Reich gestrichen werden musste aus allen Religions. Und das habe ich ja erlebt. Indem er ein Fluch für uns geworden ist, Jesus hat den ganzen Fluch, der schon angedeutet ist, bei Abrahams Berufung auf sich genommen. Und wer Jesus angehört, der weiß, der Fluch ist von mir weg. Der ist dann angenommen bei Gott. Der hat dann diese Gerechtigkeit erlangt. Wie Abraham einst. So heißt es denn, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Da ist also die Verfluchung wirklich vollzogen worden durch Jesus. Und das will der Islam nicht. Es ist ihm ein Gräuel, wenn immer wieder von den Christen behauptet wird, Jesus sei gekreuzigt worden. Ihr Jesus, dieser herausragende Prophet Allahs, Allah ganz nahe, wie könnte Allah zulassen, dass einer seiner herausragenden Propheten so elend am Kreuz umgebracht wird? Das tut Allah nicht. Es ist also eine Beleidigung Allahs, eine Beleidigung der Ehre Allahs von der Kreuzigung seines so herausragenden Propheten Jesus zu reden. Das ist der Punkt. Das sehen dann einigen Suren und Stellen ganz deutlich. Etwa, wenn sie sagen, jetzt sind die von der Schrift gemeint, in diesem Fall die Christen, dass Jesus gekreuzigt sei. Er ist nicht gekreuzigt worden, sondern ein anderer ist gekreuzigt worden. Doketismus, das war eine Irrlehre der Christen, dass nicht Jesus als Sohn Gottes gekreuzigt worden wäre, sondern ein anderer sei für ihn gekreuzigt worden. Diese Irrlehre hat Mohammed zu seiner Zeit irgendwie mitbekommen und die ist jetzt im Koran drin. Und wer das behauptet, heißt es an dieser Stelle, der sei verflucht. Also eine Verfluchung im Koran ausgesprochen gegenüber den Christen, wenn sie weiter behaupten, Jesus ist gekreuzigt. Außerdem, das steht nun auch wieder im Koran, wird es ja auch gar nicht nötig, dass für uns jemand gekreuzigt wird. So schlimm steht es nicht um die Menschen. In dieser Weise sind sie nicht gefallen, dass sie sündige Kreaturen geworden sind, dass sie so von vornherein verloren wären. Nein, sie müssen sich anstrengen, sie müssen auf Allah und Allahs Gebote achten und dann haben sie Aussicht auf Errettung. Gewissheit bekommen sie zwar nicht, die bekommen sie nur, wenn sie für Allah im Krieg, also jetzt etwa im Kampf um Jerusalem, fallen, getötet werden. Wer es anders sagt, da steht da sogar an dieser Stelle im Koran, Allah schlag sie tot. Bitte nehmen Sie diese Stellen nie in die Disposition, in die Diskussion mit Muslimen hinein. Das wäre lieblos. Denn es ist ja nicht gesagt, dass die Muslime alle das nun auch so meinen. Aber das System Islam, so wie es im Koran festgehalten ist, ja, verlangt die Ablehnung Jesu nicht als herausragende Menschen, nicht als ausgezeichneten Propheten, nicht als einen, der auch irgendwie Heil bringt, aber er darf nicht der Sünderheiland sein, denn die Menschen sind ja gar nicht solche Sünder, dass das nötig wäre. Sie sehen, wie nahe das kommt unseren ganz natürlichen Auffassungen. Der Islam kommt unseren natürlichen Auffassungen sehr viel näher als das Evangelium. Und ich weiß es ja, weil ich da drin stecke, anderen geholfen habe, mittlerweile sind 80 bis 100.000 Deutsche Muslime geworden. Und die habe ich zum Teil in meinem Forum, ist auch verständlich. Und die verteidigen den Islam viel schärfer, fanatischer als die natürlich geborenen Muslime. Die haben das nicht nötig, aber die haben es nötig. Lesen Sie das Buch, ist es da hinten? Ich kämpfte für alle. Also das kann ich nur empfehlen, denn das führt so hinein, dann leben Sie es mit, erleben Sie es mit, wie es diese Frau erlebt hat, die mit dem Christentum, wie sie es hier vorfand, die Wahrheit nicht fand und da raus musste und in Islam hineingefunden hat, sehr fein aufgenommen worden ist, wirklich muslimische Familie als eine Wohltat empfunden hat, das gibt es ja gegenüber den auflösenden Ehen und Familien der Christen, und ganz drin war und wirklich für alle gekämpft hat. Aber in ihrer Not, in ihrer Krise, als sich dann an Allah wandte, da war Funkstille. Und da erinnert sie sich, sagt das gestern Abend, an ihre Kindheit, an Jesus. Da ist mir so deutlich geworden, was das bedeutet, wenn unsere Kinder schon ja, etwas von Jesus hören. Dass das irgendwie in ihrem Herzen bleibt und dann in der Krise wieder hochkommt. Das ist das ganz große Versäumnis von Kirche und Gemeinde und Eltern, wenn sie Jesus schon ihren Kindern vorenthalten. Meine Frau hatte Gespräche mit ihren, mit unseren Nichten, ja, die bekehrten sich auch und wussten, Jesus, für mich gestorben, mein Heiland, bin jetzt gerettet. Entschuldigt, sie erzählten das ihrem Pfarrer. Der hat ihnen das buchstäblich wieder ausgetrieben. Jesus, eins ist mir klar, die Entscheidung fällt im Blick auf Jesus. Aber der Jesus nach der Bibel. Nicht den Jesus, den wir uns so zurechtbasteln. Der denn vielleicht in alle Religionen hineinpasst. Dann heißt es hier, damit der Segen Abrahams in Christus, durch Jesus, der ja auch aus Abraham kommt, zu den Nationen kommt, zu uns kommt. Sieh, und jetzt kommt der Islam und will uns das wieder nehmen. Das ist gar kein Zweifel. Von daher sehen Sie den endzeitlichen Charakter dieser Gegenreligion. Bitte, was ich jetzt sage, geht nicht gegen Muslime. Denen sind wir Jesus schuldig. Haben Sie das schon begriffen? den sind wir Jesus schuldig. Noch mehr als den Juden. Die kommen jetzt dahinter, dass Jesus doch der Messias ist. Im Alten Testament vorausgesagt. Dass sie jetzt zunehmend, und zwar sehr rasant, ich erlebe das ja jedes Mal, wenn ich wieder in Israel bin, aber auch unter der Zerstreuung, zunehmend dahinter, dass doch dieser Jesus ihr Messias ist, ihr Retter ist, auf den die Alten schon gewartet haben und der jetzt. Ja, wir sind so belastet, wir können das ja gar nicht Ihnen sagen, nachdem wir die Juden umgebracht haben hier in Deutschland. Aber den Muslimen sind wir Jesus schuldig. Und das sind über 1 Milliarde Menschen. Denen sind wir Jesus schuldig. Weil dieses System Islam, der Koran, ihnen Jesus nimmt und ihnen Jesus präsentiert als nicht Sohn Gottes, nicht am Kreuz gestorben, auf Mohammed hinweisend, der der abschließende Prophet ist, der Siegel der Propheten, wie es im Koran heißt, und den hört. Sie, und das wird nun aller Welt von den Muezzin hineingerufen in die Bevölkerung. Lauter als ein Lautsprecher es kann. Ich habe das ja immer wieder erlebt. Wenn ich morgens dadurch wach gerufen wurde, vom Minarett der Moschee, direkt neben meinem Schlafzimmer. Allah ist Gott. Und sonst ist kein Gott und Mohammed ist ein Prophet. Sehen Sie, deshalb ist das ein etwas großer Unterschied zwischen den Leuten der Kirchen und dem Muezzinruf. Das Läuten der Kirchen läutet zum Gottesdienst, das ist richtig. So sollte es wenigstens sein, dass sie dann auch alle kommen, die Glocken hören. Aber manchmal wissen sie ja nicht mal, wo die Kirche ist, wenn sie die Glocke läuten hören. Verstehen Sie? Und ich weiß, am Krieg, irgendwo dann läuteten die Glocken, da sagte ein Vorgesetzter, ach, schalt doch mal das ab, immer dieses Geläut der Kirchen. Ja, der Krieg. Was der Muezzin da immer wieder ruft, ist ein klares Bekenntnis des Glaubens. Das heißt, das ist Verkündigung. Jeder Muezzinruf ist eine Verkündigung, also nicht nur ein Läuten der Glocken, dass sie einladen zum Gottesdienst, sondern sie verkündigen gleichzeitig, Allah ist Gott, der einzige Gott. Und Mohammed ist ein Prophet. Und nicht ist Jesus der Sohn Gottes und ist nicht Jesus am Kreuz gestorben. In dieser Richtung lautet der Muezzinruf. Und jetzt sagte das schon, doch die Bemühung, zum Frieden zu kommen. Das ist auch recht, das ist auch nötig. Nur die Frage, wie kommen wir zum Frieden? Und ich warf ja gestern schon die Frage auf, sind die Religionen friedensfähig? Können Sie helfen zum Frieden? Denn das wird immer mehr Erkenntnis. Wenn dieser ganze Unfrieden in der Welt weitergeht, dann vernichten wir uns selbst. Das ist mittlerweile sehr wohl deutlich. Dann vernichten wir uns selbst. Der Frieden muss her. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Lesen Sie den Römerbrief. Sie liegt gewissermaßen in Geburtswehen, eben einer neuen Welt. Und sie seufzt unter dem Leiden in dieser alten Welt und sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, dass wir als Kinder Gottes deutlich werden. Dass wir als Kinder Gottes, jetzt könnte man sagen, die Kinder Abrahams, etwas deutlich machen vom Frieden. Indem wir untereinander Frieden haben, wie es Jesus einmal sagt, als es ans Kreuz geht, als der Friedefürst, um die Voraussetzung zum Frieden zu schaffen, zum Weltfrieden die Voraussetzung zu schaffen. Vater, ich bitte nicht nur für die, die hier bei mir sind, das waren ja seine jüdischen Jünger, sondern auch für die, die dann später Apostel waren, rausgehen als Missionare, die dann durchs Evangelium, das sie verkündigen, zum Glauben kommen, eben auch an den Messias Jesus Christus. Damit die beiden, die aus den Juden und die aus den Nationen, also wir, eins werden. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Segen Abrahams. Wozu? Damit die Welt erkennt, sieht an uns, die wir eins sind, Frieden untereinander haben, dass du, Vater, mich, den Sohn, gesandt hast, als eine Sendung deiner Liebe an die Menschen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab für alle. Das soll an uns deutlich werden in dieser Zeit nach jahrhundertelanger Verfolgung der Juden. Und jetzt geht es natürlich darum, wir haben es mit dem Islam zu tun, wir haben mit den Muslimen zu tun. Wie ist das denn? Dass wir diesem wiederum auch begegnen von daher neu mit Jesus. Was ich jetzt sage, ist für sie vielleicht ein Stück fremd. Und sie könnten auch sagen, ja, das kannst du uns alles schön erzählen, aber das ist so fremdartig. Das stimmt. Es widerspricht unserer kriegerischen Natur. Wir friedensfähig. Jetzt komme ich auf das Gespräch im Spiegel zurück. Ich habe es mir gerade nochmal mitgebracht. Der Spiegel hat also eingeladen, namhafte Vertreter von Islam, Judentum und Christentum. Der Muslim, das war Professor für islamische Kultur an der Universität in Riyadh. Die Politik alleine wird den Konflikt zwischen Juden und Muslimen nicht lösen. Die Religionen sind gefordert. Wie, war die Gegenfrage. Wenn alle Menschen dem Koran folgen, dann ist das Tor offen für den Frieden. Also dem folgen, was ich eben vorgelesen habe. Da sagt der Jude, das war Abraham Steinberg, Archäologe und historischer Fachkenner in Tel Aviv an der Universität. Mit diesem Absolutheitsanspruch des Islam blockiert er jede wirkliche Lösung des Nahostproblems. Es geht ja sogar so weit, dass die Muslime den gesamten Nahen Osten als den Staat, als das Haus des Islam bezeichnen. In einem Reich, das sie auch das Reich des Islam nennen, zwischen Atlantik und Indischem Ozean, mit einer Gesamtbevölkerung von über 1 Milliarde. Ja, und dann wurde der Christ befragt. Er ist nicht unbekannt, Hans Küng. Habt ihr schon mal diesen Namen gehört? Schweizer Katholik, ehemaliger Professor für Fundamentaltheologie, Dogmatiker, ökumenischer Theologe in Tübingen, wirklich eine Schlüsselfigur im Dialog der großen Religion. Er sagt, ich bin nicht so pessimistisch und schließlich habe ich noch den Traum, dass der Felsendom auf dem Tempelberg, davon haben wir gestern gehört, ja, heiligster Platz der Muslime, heiligster Platz der Juden und gewiss auch für uns ein wichtiger Platz, schon von Moria her, wo Abraham sein Vertrauen in Gott setzte und nicht zurückhielt, seinen Sohn zu opfern, wenn es denn ging, gehorsam Gott gegenüber zu leisten. Er musste es nicht, denn ein anderer wurde ersehen als Opfer, das Lamm, das dann auch gekommen ist, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, ganz im Sinne der Verheißung an Abraham, die aber eben im Koran umgeschrieben ist. Der Koran hat eine andere Heilsgeschichte. Ja, und der sagt, ich bin nicht so pessimistisch. Und schließlich habe ich noch den Traum. Dass der Felsenturm auf dem Tempelberg, der ja keine Moschee, sondern ein Heiligtum des einen Gottes Abrahams ist, dass der zu einem Gotteshaus aller drei Religionen gemacht wird, das ist, man könnte fast sagen, die moderne Theologie. Das läge übrigens auch in der Erwartung nach Jesaja 19. Die wollen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Was steht denn da? Dass noch eine gebahnte Straße kommen wird. In welchem Gebiet? Eben in diesem Kampfgebiet, Kampf um Jerusalem. Eine gebahnte Straße von Ägypten nach Assur, Bagdad. Wer residiert da? Seid ihr noch da? Ja, doch. Saddam Hussein, der selbst auch einen Größenwahn hat und an sein Reich denkt, so ähnlich wie ein babylonisches Reich. Deshalb pflegt er auch diese babylonischen Altertümer in seinem Land wie Heiligtümer. Oder in Jesaja 2, dass es schließlich alle kommen werden nach Jerusalem, aber jetzt in einer anderen Art als um Jerusalem zu kämpfen und Jerusalem herauszuheben. Und dann fällt Jerusalem aber auf die, die das versuchen wollen. Und sie fallen ins Gericht Gottes. Aber dann schließlich kommen sie, alle Nationen. Und sie kommen. Vereinigt unter dem Messias Jesus Christus. Das Ziel bleibt. Vereinigung unter dem Messias Jesus Christus. Das ganze Thema, was wir heute behandeln, ist so komplex. Es geht um Gott. Das hat Gorbatschow erkannt. Und die Sowjetunion ist ja zusammengebrochen unter ihrer falschen These, die antigöttlich war, antijüdisch, antichristlich, sodass es schon früher in Russland immer wieder Pogrome nach Pogrome gegeben hat. Und aus diesen Pogromen ja die erste Welle heraus nach Israel, ins Land der Väter, gezogen ist. Und dann Welle nach Welle zurück ins Land. Shavi Zion, zurück nach Zion. Die Zionisten. Wenn wir den biblischen Hintergrund noch einmal kurz hier anreißen, dann ist es letzten Endes Israels Erwählung, die hier zur Disposition steht. Die man zur Disposition stellt. Die aber von Gott her sich nicht zur Disposition stellen lässt, denn da würde man Gott selbst zur Disposition stellen müssen. Denn er ist der, hier einen Bund geschlossen hat. Nicht die Juden haben mit Gott einen Bund geschlossen, sondern Gott hat mit den Juden einen Bund geschlossen. Aber jetzt auch, nicht um der Juden willen hat Gott einen Bund mit den Juden geschlossen, sondern um der Völker willen. Um der Völker willen. Und wo das die Juden vergessen, da kommen sie auf eine falsche Linie. Und daraus ist ja auch die Gemeinde Jesu hervorgegangen. Wenn sie wirklich die Gemeinde Jesu des Messias ist, denn er ist aus den Juden gekommen, das Heil ist aus den Juden gekommen. Wir sind überhaupt nicht zu trennen vom Judentum. Sonst müssen wir uns von der Wurzel trennen. Und dann werden wir verdürren. Dann werden wir abfallen vom Baum. Und das ist der Abfall der Christenheit in der Moderne. Wie wir im Dritten Reich en masse erlebt haben und wovon sich Deutschland bis heute noch nicht erholt hat. Es ist der Bund mit Abraham. Nach dem Turmbau zu Babel. Denn was war der? Das war die frühmenschliche Rebellion gegen Gott. Und damals haben sie versucht, sich eins zu machen in einem Turmbau gegen Gott. Und als der fast schon am Himmel angekommen war, hat ihn Gott umgeworfen. Und er sagt, damit kann ich nicht weitermachen. Und da hat er sich den einen herausgeholt, Abraham. Und das war das Besondere, Abraham. dass Abraham Gott recht gab. Das ist seine Glaubensgerechtigkeit. Eine andere haben wir auch nicht, dass wir Gott recht geben. Abraham glaubte dem Herrn und Gott rechnete dieses Gottvertrauen ihm als Gerechtigkeit an. An jenem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Das ist der Abrahamsbund, der bleibt. Und er wird sogar ewiger Bund genannt in 1. Mose 17, Vers 7. Und das Zeichen dieses Bundes, die Beschneidung, bis heute gültig für Juden. Gottes Verheißung ist nun verknüpft damit, dass aus Abraham Erfolg hervorgeht und Gott nennt es mein Volk. Es gehört also nicht sich selbst, sondern Gott. Verknüpft auch mit der Landgebung nach Kanaan, Nahe Osten, zwischen Mittelmeer und Jordan oder arabischer Wüste, später Palästina genannt, von den Philistern her, Philisterland. Aber Gott sagt, es ist mein Land. Er verknüpft es mit dem Auftrag, dass dieses Israel sein Knecht ist. Gott nennt es mein Knecht. Wozu? Lesen Sie Jesaja. Zur Verkündigung, wir wollen heute sagen, des Evangeliums allen Völkern. Mein Volk aus Abraham über Jakob, der erstmal Israel werden musste. Das war seine Bekehrung vom Jakob zum Israel. Und dann in mein Land, das ist dieses Land, um das gekämpft wird. Wem gehört dieses Land? Mein Land ist es, sagt der Herr. Und mein Knecht, mein Beauftragter in dieser Welt. Und dann kommt der Bund mit Mose während der Wüstenreise. Also auf dem Weg aus der Knechtschaft des Ägypten heraus, ins Land der Verheißung nach Kanaan. Mein Volk in mein Land. Wie da Gott mit Israel umgegangen ist, bleibt bezeichnet. Sehen Sie, wir kommen nicht dahinter, wenn wir das Alte Testament nicht lesen, wenn wir es nicht wahrnehmen, wenn wir diese Geschichte nicht gelten lassen. Und ich weiß, da schalten schon viele ab. Das ist so gründlich im Dritten Reich madig gemacht worden, dieses Alte Testament. Das sind ja nur Blutgeschichten. Das kann man doch nicht glauben. Das sind eben die Juden. Judenbuch. Ich höre das noch. Ich habe viele Vokabeln immer noch in meinem Ohr, liebe Geschwister. Das ist es halt, wenn man es mitgemacht hat, wenn man auch die Folgen gesehen hat. Und der Bund mit Mose, ja, das war eine Verpflichtung aufs Gesetz, das heißt auf die guten Gebote Gottes. Der Dekalog, die 10 Gebote, wer kennt sie denn noch von den Kindern? Früher wurde das mitgegeben, wurde auswendig gelernt, wurde auch richtig erklärt, etwa in Luthers Katechismus und so weiter. Oder im Heidelberg-Katechismus. Deutlich erklärt, ganz klar erklärt. Wo geschieht das denn heute noch in den christlichen Familien? Sind sie verpflichtet auf die Gebote Gottes, das heißt auf den Willen Gottes? Denn Gott hat jetzt sich selbst offenbart seinem Volk, es ist ja mein Volk, das gehört sich auch so. Wenn Gott sagt, es ist mein Volk, dass sich dann auch seinem Volk offenbart. Das hat er auch getan. So viel, dass er sagen kann, es ist meine Braut. Stell euch mal vor. Gott, der lebendig war, Gott sagt im Hosea, ich habe mich dir verlobt in Ewigkeit. Bleib dabei. Gott ist kein Verlöbnisbrecher und kein Ehebrecher. Ich habe mich dir verlobt in Gerechtigkeit und Gericht. Das muss sein. Und dann würden wir alle umkommen, weil wir nicht gerecht sind, wir brauchen das Gericht, aber dann auch in Gnade und Barmherzigkeit. Und dann sehen wir auf Jesus und dann sehen wir aufs Kreuz. Und die Gnade hat Gott auch weiter walten lassen mit Israel. Und dann heißt es, ich werde mich dir verloben in Treue. Gott bleibt treu. Wozu? Damit du mich immer besser kennenlernst. Das ist doch der Sinn eines Verlöbnisses. Dass man sich immer besser kennenlernt und dann auch die Hochzeit kommt. Die große Hochzeit des Lammes. Mit dem Singen des Liedes des Moses und des Lammes. Bitte, das ist alles, was ich jetzt sage, was in der Bibel steht. Was geschehen ist, geschehen wird. Denn Gott ist treu. Er bleibt sich selbst treu, weil er Gott ist. Und das war Abraham, der diesem treuen Gott einfach vertraute und deshalb in die Geschichte eingegangen ist. Und das Volk hat aber immer wieder Ungehorsam geleistet, ist widerspenstig geworden, bis hin, dass Gott, der Herr, sein Volk aus seinem Land rauswerfen musste, etwa in die babylonische Gefangenschaft. Oder zur Zeit der Römer in die Zerstreuung unter allen Nationen. Ja, da kommen wir in unsere Zeit. Aber nicht, damit dieses Volk untergeht. Nicht, wie die falsche Christi-Lehre sagt, dass jetzt die Gemeinde an die Stelle Israels treten soll und Israel nicht mehr gilt. Wenn das theologisch so ist, dann kann es ja auch physisch ruhig umgebracht werden. Kann man sogar ein gutes Gewissen zu Auschwitz haben. Und es sind vor Auschwitz weit mehr als 6 Millionen Juden in Pogromen und so weiter im Raume der Christenheit in Europa umgebracht worden. Sodass im Lexikon zur Bibel, im katholischen Verlag Herder lesen können, ohne diese jahrhundertelange Judenverfolgung, Judenfeindschaft in der Christenheit wäre es nicht zu Auschwitz gekommen. Nach meinen vielen Studien kann ich das nur auch sagen. Und darunter beuge ich mich. Und dann kam der Zusammenbruch in Deutschland, Gericht Gottes über Deutschland. Aber noch Gnade, wie es Israel auch immer wieder erfahren hat. Und die lange Geschichte Israels dann, lese das Alte Testament, ist, dass Gott bei seinem Bund bleibt, treu. Aber dass Israel immer wieder untreu wird und dass Gott es gewissermaßen immer wieder erziehen muss. Ja, das heißt, das ist kein Vater, der seinen Sohn liebt, wenn er ihn nicht züchtigt. Das ist damals im Blick von Gott her, im Blick auf Israel gesagt worden. Ja, das ist natürlich keine moderne Pädagogik, aber wo die hinführt, das wissen wir ja. Also Israel in Geschichte in einem Auf und Ab unter Gericht und Gnade, unter Gericht und Gnade. Dazu gehört auch der Hinauswurf, den Gott vollzogen hat mit seinem abtrünnigen Volk, mit seinem Volk aus seinem Land. Dann kamen die Römer. Aber dann kam Jesus. Dann kam Jesus aus den Juden. Seht, da ist die Rettung. Und eine andere gibt es nicht. Zum Schluss noch, wir haben noch 5 Minuten, etwas zur Israel-Feindschaft. Die ist so alt, wie Israel da ist. Die machte sich ja gleich auf im Blick auf die Verheißung in der Familie. Wer ist es denn nun, der Nachkomme, der rechtmäßige Nachkomme von Abraham? Die Geschichte ist nicht abgehakt. Die ist heute weiter dran. Ist es Ismael? Er ist doch der Erstgeborene. Ja, aber von der Hagar, nicht von der Sarah. Ist es Isaac? Und dann Jakob? Und dieser Betrüger? Die Israel-Feindschaft ist letztlich nur zu verstehen. Und bitte deshalb machen Sie nie einem Muslim einen Vorwurf daraus. sondern im Gegenteil, lieben Sie ihn mit der Liebe Jesu. Sehen Sie dann Jesus für diesen Muslim am Kreuz. Denn dafür ist er da gestorben. Und ehe wir noch Freunde waren, sondern Feinde, ist er schon für uns gestorben. Das gilt auch für jeden Muslim. Für jeden Muslim, ohne Ausnahme. Auch für Arafat, auch für Hitler. Wenn ich das jetzt so sage, dann weiß ich, was ich sage. Aber Arafat, ich komme in einen Gottesraum, in einen Gottesdienst, in einen Raum der gläubigen Palästinenser in Bethlehem. Und sehe da an der Wand Arafat im Bild. Er sofort erinnert an das Hitlerbild in kirchlichen und anderen Räumen während meiner Zeit, vor über 50 Jahren, vor 60 Jahren. Die neben mir, also mich begleitende Frau, zuckt zusammen. Das hatte sie noch nicht gesehen, das hatte sie nicht gedacht. Und da sagt die Frau des Pastors, wieso, der kann sich doch noch bekehren, wir beten doch für ihn. Genau dieselben Aussagen waren vom frommen Christen im Dritten Reich zu hören. Genau dieselben Aussagen. Die Islamfeindlichkeit ist nicht neu. Und ist auch nur zu verstehen von der Erwählung Israels her. Das ist der Knackpunkt. Ist Israel erwählt von Gott? Dann mach, was du willst. Dann ist Gott dahinter. Wie Gorbatschow empfand. Oder ist Israel nicht erwählt von Gott? Ja, dann kann man streiten. Sollte man überhaupt aus der ganzen Betrachtung Gott ausschließen? Und das tun viele. Und dann? Nein, diese Israelfeindlichkeit begleitet Israel in seiner Geschichte bis zum Kommen und dann Wiederkommen des Messias als der Sieger im Gericht auf Golgatha am Kreuz. Und zur Errichtung seines Reiches mit Israel, nicht ohne Israel, und seiner Gemeinde und allen Heiligen, wie wir gestern gelesen haben. Israels Feindschaft ist grundsätzlich da als Bestreitung der Erwählung. Überall, wo die Erwählung Israels bestritten wird, ist das Israel Feindschaft. Und damit seines besonderen Existenzrechtes als Heilsvolk. Überall, wo das bestritten wird, dass Israel Heilsvolk ist, ist das Feindschaft gegen Israel als von Gott erwähltes Volk. Und das ist von Anfang an da im Alten Testament, also in vorchristlicher Zeit, und ging bis Auschwitz. Und da sind wir als Deutsche sehr beteiligt. Also wenn Hitler das Vorwurf, Judenvernichtung, er möchte daran denken, dass die sich selbst verstehen als erwähltes Volk. So wie Hitler war und so wie ich ihn kennengelernt habe, hat das einen Wutausbruch bei ihm hervorgerufen. Erwähltes Volk, wenn schon erwählt, dann sind wir das. An deutschem Wesen soll die Welt genesen. Heute hört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Wenn schon, dann sind wir erwählt, diese Rasse. Ich weiß, da kommen Sie nicht mit, weil Sie da nicht gelebt haben. Ich habe da gelebt. Mein Onkel hat Heil Hitler kategorisch verweigert, er ist zweimal mit der Waffe bedroht worden, hat es nicht gesagt. Warum nicht? Weil in Hitler eine dämonische Gewaltgestalt sah. Das sah er dahinter. Bonhoeffer ganz genauso. Und etliche andere. Nun, die wurden beseitigt. Die kamen ins Martyrium. Und das geht bis zur Wiederkunft Christi. Und deshalb ist dieser Kampf schließlich da. Der Kampf um Jerusalem ist der Kampf um Israel, ist letzten Endes der Kampf um Gott. Merken wir uns das doch mal. Damit geben wir keineswegs Israel in jeder seiner Handlung, Denkungsweise und Äußerung recht. Im Gegenteil, was da heute geschieht, ist Unrecht auf beiden Seiten und das führt ja ins Gericht. Ist deutlich vorausgesagt. Darauf komme ich noch. Es gibt nun verschiedene Ausformungen dieser Feindschaft, die grundsätzlich da ist, solange Israel da ist und bleibt, bis der Sieg offenbar wird, wenn der Herr wiederkommt und sein Reich errichtet. Es gibt einen Antijudaismus gegen den Glauben und die Glaubensweise der Juden. Es gibt den Antisemitismus, der sich dann verbunden hat mit rassistischen, nationalistischen Elementen, besonders bei uns in Deutschland. Und es gibt jetzt den Antizionismus, nämlich diese radikale Wendung dagegen, dass die Juden wieder in ihrem Land, Zion, einen eigenen Staat errichtet haben und ihn auch behalten wollen. Der muss wieder weg.